Ja, wenn ich, ich freue mich, dass wir heute Morgen einen zweiten Teil machen können zu Unfertig, Jesus Nachfolge für Normale, das Buch von Andreas Boppart, wo wir letzten Sonntag damit begonnen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich alles andere, mehr als alles andere an Jesus fasziniert, ist seine Bereitschaft, mit unfertigen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob das für euch auch ein Grund ist zum Staunen. Aber irgendwie, wenn ich die Bibel lese und wenn wir auch solche Lieder singen, dann gibt es ja auf der einen Seite Texte, die schwärmen. Die bringen zum Ausdruck, wie groß und wie genial Gott ist, wie mächtig Gott ist, was er alles kann, was er alles geschaffen hat, wie kreativ. Ich finde es schon immer wieder erstaunlich, wie viele unterschiedliche Grüntöne es gibt in unserer Natur, oder? Dass Gott nicht einfach einen Standardfarbton geschaffen hat und eine Standardblume und ein Standardtier, sondern so eine Kreativität drin steckt. Und gleichzeitig wird dieser Gott Mensch und Jesus ist so völlig anders als die ganzen Prominenten damals und heute. Der hat sich nicht einfach sozusagen vor die Kameras begeben, und ist in die Hauptstadt gegangen und hat da an seiner Karriere gearbeitet, sondern der hat in der galiläischen Provinz sozusagen weit weg von Jerusalem angefangen zu arbeiten, hat unfertige Menschen in seine Nachfolge gerufen. Und das war nicht einfach nur so, dass er den Leuten irgendwie am Rande von wichtigen Terminen dann Autogramme gegeben hat, sondern er hat sich Zeit genommen, er hat mit ihnen geredet, er hat sie gelehrt, er hat sie geheilt, er hat sie Mut gemacht, er hat Menschen zu seinen Mitarbeitern und Leitern gemacht, hat sie berufen, hat angefangen, mit ihnen zusammen was aufzubauen. Und deswegen sind wir heute beim zweiten Teil von Unfertig. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch angefangen zu lesen habt oder ob es euch irgendwie neugierig gemacht hat, dieses Thema. Ich finde, das lohnt sich. Ich fand zum Beispiel einen Satz, der mir hängen geblieben ist und über den ich immer wieder nachdenke, ist dieser Satz: Wenn wir unsere Unfertigkeiten vor Gottes Thron bringen, selbst wenn wir es jeden Tag neu tun müssen, dann verlieren sie die Macht des Verborgenen. Wenn wir unsere Unfertigkeiten vor Gottes Thron bringen, selbst wenn wir es jeden Tag neu tun müssen, dann verlieren sie die Macht des Verborgenen. Das ist meine Erfahrung und dieses Buch ist so eine Ermutigung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kleingruppe, die ich in dieser Woche hatte, war für mich ein Highlight. Es war für mich ein Highlight, dass wir in der Gemeinde über Unfertigkeit reden. Es war für mich ein Highlight, dass wir miteinander darüber nachdenken, warum unser Leben nicht so perfekt ist. Und dass wir nicht einfach nur so tun, als ob. Und dass wir nicht versuchen, einfach nur den nächsten goldenen Moment abzuwarten und zu präsentieren, welche Schokoladenseiten wir haben. Ich fand das eine ermutigende Gemeinschaft und lehrreich auch für mich. Und heute möchte ich nochmal anknüpfen daran. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, Unfertigkeit ist keine Erlaubnis oder eine Entschuldigung, sondern es ist eigentlich eine Erklärung. Und das ist eine Erklärung für das, was wir erleben, die Erklärung von so einer Spannung, die in unserem Leben stattfindet. Und es gibt im Römerbrief einen Text, da möchte ich euch gerne ein paar Verse vorlesen, wo Paulus im Römerbrief darüber spricht, was in ihm vorgeht. Es gibt eine große Debatte darüber, ob das der Paulus war, bevor er sich zu Jesus bekehrt hat, oder der Paulus, nachdem er sich zu Jesus bekehrt hat, oder ob er über seine Zeit redet, sozusagen, wo er noch Jude war und vom ganzen Gesetz begeistert war. Ich bin der Überzeugung, dass Paulus das auch über sein Leben als Christ schreibt. Ich will da heute nicht ins Detail gehen, aber so ein bisschen werdet ihr es dann schon verstehen. Paulus sagt: Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Es gilt also beides. Während ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Ich weiß, das ist ein komplizierter Text. Ich werde jetzt nicht in alle Details gehen. Dafür gibt es ja auch die Kleingruppe oder das Vertiefungsmaterial. Aber was Paulus hier beschreibt, ist sozusagen das, was viele Leute erleben. Dass sie im Grunde genommen sagen, ja, ich will ja großzügig sein. Ja, ich will ja liebevoll sein. Ja, ich will ja freundlich sein. Ja, ich will geduldig sein. Ja, ich will teilen. Ja, ich will nicht streiten. Und am Ende merken sie, da findet in uns selbst ein Kampf statt. Ein Kampf zwischen Gottes Gesetz oder dem, was Gottes Gesetz uns sagt und dem, was wir von Natur aus möchten. Denn wir möchten natürlich nicht nur andere lieben, sondern wir wollen auch selbst geliebt werden. Ja, wir wollen auch selbst gelobt werden. Und manchmal kann so eine Dynamik entstehen, so nach dem Motto, ich zeig dir jetzt mal, wie toll ich dich liebe, damit du auch siehst, wie toll ich bin. Und von dieser Dynamik redet eigentlich Unfertigkeit. Dass wir eine Spannung haben in unserem Leben. Dass Dinge nicht immer so gelingen, wie wir sie uns vornehmen. Und dass wir scheitern. Und das, von diesem Scheitern redet Paulus hier. Dass er sagt, wenn ich mit eigener Kraft kämpfe, wenn ich einfach mich versuche, aus eigener Anstrengung an das Gesetz zu halten, dann scheitere ich. Und der Andreas Boppert, der hat da dieses Bild entwickelt vom Schweinehund und Adler. Und das ist auch das Thema meiner Predigt heute. Und ich habe gedacht, ich habe extra geübt und überlegt, ich will so ein bisschen was heute zeichnen. Ich kann das ja nicht so gut wie andere, aber ich glaube, so einigermaßen bekomme ich es hin. Also er redet auf der einen Seite vom Schweinehund. Genau, lass mich kurz schauen auf meine Vorlage. Genau. So. Das ist ein Schweinehund, oder? Wisst ihr, was ein Schweinehund ist? Das gibt es eigentlich, glaube ich, nur im Deutschen, sagt zumindest der Bobby. Der Schweinehund ist sozusagen dieser innere Treiber. Der Schweinehund kommt aus der Jagd. Der wurde früher verwendet, um Wildschweine zu jagen. Also man hat verschiedene Sorten von Hunden verwendet, kleine, mittelgroße und starke für die Wildschweinjagd. Das war damals sehr gefährlich. Gibt es auch Bilder, wo dann es gab bestimmte Hunde, die konnten die Wildschweine festhalten, damit sie dann getötet wurden. Und das war ein hohes Risiko, weil Wildschweine sind gefährlich, oder? Und deswegen haben die Hunde auch so Panzer getragen. Und es gibt so diese Schweinehunde, die haben sozusagen diese Säue vor sich hergetrieben. Und wenn wir manchmal davon reden, dass wir den inneren Schweinehund überwinden müssen, oder, dann wissen wir, was damit gemeint ist. Der innere Schweinehund, der treibt uns dazu, alles andere zu tun, als das, was wir sollen. Der Schweinehund, der bringt uns dazu sozusagen, dass wir in der Bequemlichkeit verbleiben, dass wir nicht tun, was wir sollen, sondern dass wir uns eher sozusagen zurücklehnen, dass wir uns Zeit lassen, dass wir nachlässig werden. Und den inneren Schweinehund zu überwinden, das heißt, sich dahinter zu klemmen. Oder ich weiß genau, wo ich diesen habe zum Beispiel. Oder ich bin jemand, ich hasse Sport, ganz ehrlich. Ich finde, Sport hat mich noch nie fasziniert. Meine Frau ist mir ein Rätsel, die geht so gerne schwimmen. Ich finde Schwimmen so stinkelangweilig. Wirklich, ich habe sogar manchmal, wenn wir an den See gehen, ich finde es viel schöner, am See zu sein, als im See zu sein. Und genauso ist es auch, ich meine, wir haben uns extra ein Rudergerät gekauft und ja, klar, ich ruder jetzt ab und zu. Ich habe ja auch das Ziel, dass gewisse Dinge an meinem Körper kleiner werden, aber es kostet mich immer Überwindung. Und so fühlt sich ja manchmal auch das Leben an. Und mit diesem Schweinehund ist die Frage, wie gehen wir denn damit um? Und was wir ganz oft machen, und das ist eigentlich auch das, was der Paulus dann ein Stück weit in Römer 7 anspricht, ist, dass wir sagen, du musst es disziplinierter versuchen. Du musst es härter versuchen. Du musst es dir in den Kalender eintragen. Du musst nochmal probieren und wieder anfangen. Ja klar, Gewohnheiten aneignen. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das fällt Leuten leicht, die auch irgendwie von Kindheit an Disziplin beigebracht bekommen haben. Natürlich, klar, ich kann mich auch verändern. Aber trotz all der harten Arbeit merken wir manchmal, der Schweinehund, der kommt immer wieder und der gewinnt auch manchmal. Und Manche Christen werden einfach entmutigt und erschöpft, weil sie nur diese Botschaft hören. Du musst halt noch härtere Regeln aufsetzen. Du musst noch früher aufstehen. Du musst noch großzügiger sein. Du musst noch liebevoller sein. Auf der anderen Seite spricht die Bibel auch davon, dass wir Kraft bekommen wie ein Adler. Der klassische Vers davon ist Jesaja 40, Vers 29 bis 30. Da heißt es, dass Gott den Müden Kraft und die Schwachen, Gott gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen, aber alle, die auf den Herrn vertrauen, Achtung, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Da kommt dieser Adler her, oder? Und die Idee ist eigentlich, dass ich habe das so ein bisschen die Proportion nicht so richtig hinbekommen, aber ich versuche es jetzt trotzdem. Oder wenn wir so, eine Frau hat gesagt, er braucht eine Halskrause, sonst sieht er aus wie eine Möwe. Das ist eigentlich so dieser Adler und davon träumen ja viele Christen, dass sie mühelos jeden lieben und noch so unverschämte Menschen auf der Autobahn segnen, anstatt sie mit der Hupe bedrängen. Oder die Leute, die beim Einkaufen sich nach vorne drängeln, dass man, oder das Letzte aus dem Regal nehmen, was man gerade selbst wollte, dass man dann immer noch sagt, ich schenke dir das. Und so weiter. Wir denken manchmal, wir müssten so sein, oder? Aber in unserem Leben, und so erlebe ich das zumindest, erleben wir das manchmal, und das ist das, was der Bobby mit auch bringt in seinem Buch, ist, dass so dieser Hund und dieser Adler, dass die miteinander gebunden sind. Und jedes Mal, wenn jemand versucht, so mit richtig viel Kraft und Anlauf den Adler in die Luft zu bringen, passiert es, dass dieser Sauhund immer schwerer wird und uns blockiert. Und die Frage ist ja, das ist so die Unfertigkeit, die wir erleben. Das ist nochmal ein Bild für die Unfertigkeit. Und die Frage ist doch, woher kommt denn das? Und da möchte ich euch gern ein zweites Bild machen. Denn in unserer in der Bibel, in dem, was die Bibel uns sagt, erklärt sie, dass wir in einer Zeit leben, wo wir schon zu Gott gehören, aber noch nicht ganz bei Gott sind. Das ist die Spannung, in der wir hier leben. Und die kommt zum Beispiel in diesen Texten zum Ausdruck, wo davon die Rede ist, dass wir eine neue Schöpfung sind. Zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und man könnte es vielleicht so zeichnen, ich versuche das hier drunter, könnt ihr das sehen? Oder soll ich da in die Mitte gehen? Ne, dann könnt ihr es nicht sehen, gell? Also ich versuche es mal so zu zeichnen. Wenn das hier unser alter Mensch ist, dann kommt irgendwann sozusagen, dadurch, dass wir ein Leben mit Gott beginnen, geschieht etwas in uns. Wir werden neu geboren. Wir werden zu Gottes Kindern. Das heißt, in uns, könnte man so zeichnen hier, ist auf einmal ein neuer Mensch. Oder? Und die Bibel sagt, wir leben in dieser Welt so mit diesem alten und den neuen Menschen gemeinsam. In uns wächst etwas, in uns wohnt der Geist Gottes, in uns wirkt Gottes Kraft, damit neues Leben entsteht und trotzdem ist unser Körper geprägt. In Römer 8 heißt es mal, dass wir seufzen, weil wir uns nach Erlösung sehnen, dass wir uns herbeisehnen, dass der Himmel schon auf Erden wäre. Aber was Gott macht ist, er kommt zu uns in unser Leben, er macht uns zu Bürger des Himmels, er bringt nicht den Himmel auf die Erde. Und was dann eigentlich geschehen soll in unserem Leben, ist ein Prozess, ist ein Wachstumsprozess, ist ein Veränderungsprozess. Unfertig ist eine Erklärung und keine Entschuldigung. Unfertig heißt nicht, ich lege die Hände in den Schoß und sage, ich bin jetzt Opfer meiner Erziehung. Ich bin Opfer meiner Geschichte. Ich bin Opfer meiner Umstände. Sondern unfertig heißt, da ist noch was drin. Ich kann mich verändern. Und die Idee ist eigentlich, dass dass in unserem Leben Folgendes geschieht, oder? Dass dieses... dass dieser neue Mensch, dass der wächst und dass der alte Mensch kleiner wird und irgendwann ganz verschwindet. Und das ist eine Dynamik, die über die Zeit hinläuft. Und diesen Prozess, diesen Veränderungsprozess, diesen Wachstumsprozess, den nennt Gott, den nennt die Bibel Heiligung. Dass wir zu dem Menschen werden, für den Gott uns eigentlich gedacht hat. Und dass in unserer Unfertigkeit was hineinkommt von der Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen ist unfertig nicht nur eine Spannung, sondern auch eine Dynamik, die uns mit hineinnimmt in den Veränderungsprozess. Und wir lesen davon zum Beispiel in Galater 5. Ich habe letzte Woche Galater 5, Vers 17 zitiert. Und ich habe ihn bewusst aus dem Zusammenhang gerissen. Denn da heißt es in 5, Vers 17, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Das ist die Dynamik, die Spannung von unfertig. Aber was verändert sich denn jetzt in unserem Leben? Wie kann der Sauhund kleiner und der Adler stärker werden? Indem ich versuche, hier diesen Sauhund zu bearbeiten? Indem ich mich bemühe und sage, probier es noch härter? Nein. Was Paulus sagt, und ich lese euch das nochmal deswegen den Vers 17 im Zusammenhang so. Er sagt, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Nochmal. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Und das ist der Veränderungsprozess, der in unserem Leben stattfinden soll. Durch die Kraft des Heiligen Geistes soll ein neuer Mensch wachsen, soll diese neue Schöpfung heranreifen, soll in uns etwas stark werden. Eine kraftvolle Dynamik. Und deswegen will ich dich fragen, die Frage, die fand ich so gut in Bobbys Buch, die habe ich mir unterschrieben. Bellst du noch oder fliegst du schon? Oder? Die Frage ist doch, worauf fokussieren wir uns? Der Bobby bringt es auch, dass es auch, glaube ich, psychologisch erwiesen, dass wenn man sich immer auf seine Schwächen konzentriert, dass man dann eigentlich nicht stärker wird, sondern man muss sich eigentlich auf seine Stärken konzentrieren. Er sagt da so das Verhältnis von 80-20. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sein muss, aber ich glaube, das Prinzip, dass wir den Adler füttern, dass wir uns nach dem Fliegen ausstrecken, dass wir uns danach ausstrecken, dass der Heilige Geist in unserem Leben seine Kraft entfalten kann, das ist wichtig. Das ist zentral. Und deswegen die Frage, bellst du noch oder fliegst du schon? Und du fragst vielleicht, ja, ich würde ja gerne Flugunterricht. Und ich will dir gern ein paar Gedanken dazu sagen, denn in Galater 5 beschreibt es auch Paulus. Er sagt, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Und ihr merkt vielleicht, wie da so wichtig ist, dass der Adler, dass der Geist, dass die Kraft Gottes in unserem Leben sich entfaltet. Wie kann das passieren? Wie kann man diesen Hund, dieses Bellen einstellen und sich auf das Fliegen konzentrieren? Ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir anfangen würden, diese Verse zu beten? wenn wir anfangen würden, über die Früchte des Geistes nicht nachzudenken, sondern mit Gott zu reden. Vielleicht denkst du, es fällt mir so schwer, andere Menschen zu lieben. Flüchtlinge, Autofahrer, Verkäufer oder andere, die dich ärgern. Und vielleicht wäre es dann gut, wenn du anfangen würdest zu beten und sagen, Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich habe dich schon so oft enttäuscht. Und du liebst mich trotzdem. Und ich weiß, dass du mit deinem Heiligen Geist mir Liebe schenken kannst. Und ich kann das nicht. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche die Veränderung durch deinen Heiligen Geist. Ich höre auf, mich anzustrengen. Ich möchte, dass du mich veränderst. Oder Freude. Dass wir sagen, Jesus, eigentlich möchte ich glücklich sein. Und ich hätte so viel Grund zum Glück sein. Aber ich merke, dass all das Materielle mich kaputt macht. Und ich möchte gern die neu verstehen, dass du für mich ein Grund zur Freude bist. Dass ich fröhlich sein kann, weil du mir das Leben geschenkt hast. Weil du mir einen Auftrag gegeben hast. Weil du mich begabt und befähigt hast. Und weil du Freude an mir hast, darf ich mich auch an dir freuen und an diesem Leben freuen. Oder Friede. Sag, dass wir darüber beten und sagen, hey, ich habe dich nicht gesucht und du hast mit mir Frieden gemacht. Und dass wir dann Gott sagen, lass mich doch auch so ein Friedensstifter sein. Lass mich kein Unheilstifter sein, sondern lass mich jemand sein, von dem Frieden ausgeht. Erfüll du mich mit deinem Frieden und schenk, dass mein Leben ein Beispiel ist dafür, wie man friedvoll mit anderen Menschen umgehen kann. Oder Geduld. Dass wir mit unserer Unfertigkeit zu Jesus gehen und sagen, Jesus, du hast mich so mit Geduld gesucht und geliebt. Du hörst nicht auf, mir nachzugehen. Du hörst nicht auf, mir ein Angebot zu machen. Wenn du Galater 5, 22 so Schritt für Schritt, vielleicht an den Punkten, wo du einen Schweinehund hast, wo dich einer jagt, wo du denkst, Großzügigkeit oder Disziplinlosigkeit, Selbstbeherrschung kommt da auch drin vor in der Liste, oder Treue oder Freundlichkeit, dass du darüber mit dem Heiligen Geist ins Gespräch kommst. Ich fand das faszinierend. Ich habe eine Predigt von Tim Keller gelesen über Römer 7 für diese Predigt. Und er hat diesen ganzen Text Römer und 7 hat er mit dieser Geschichte von Jekyll and Hyde verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dieser Forscher sozusagen, der was getrunken hat und dann kam sozusagen das Böse in ihm heraus und irgendwann hat das Böse sogar gegen ihn gewonnen. Er hatte das Böse nicht mehr unter Kontrolle und am Ende war die einzige Lösung, dass er sich selbst tötet. Er wollte eigentlich das Gute leben und er hat es geschafft, glaube ich, 3 Monate lang diesen Hyde zu unterdrücken. Das heißt der Hyde, weil er hidden ist, weil er verborgen ist, oder? Und der Jekyll ist der Gute. Aber der Hyde, der begeht Morde und so. Und als er wieder auf einer Parkbank sitzt, kommt auf einmal dieser Hyde hervor und übernimmt die Macht. Und am Ende kann er sich nicht mehr zurückverwandeln und muss sich töten. Und Tim Keller sagte, das ist eigentlich so ein bisschen auch Römer 7, denn da steckt diese Wahrheit dahinter, dass wir den Kampf kämpfen zwischen Gut und Böse und so. Das Tragische ist nur, es gibt einen Kampf, den du verlieren wirst. Es gibt einen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Und das ist der Kampf mit eigener Kraft gegen deinen Schweinehund. Dieser Kampf mit eigener Kraft, der funktioniert nicht. Währenddessen Römer 7 von einem Kampf spricht, den du nicht verlieren kannst. Also, wenn du mit eigener Kraft kämpfst, wirst du nicht gewinnen. Aber wenn du mit dem Geist Gottes kämpfst, dann kannst du nicht verlieren. Denn es ist nicht so, dass du das alleine machst. Und es ist auch nicht so, dass du am Ende präsentieren musst, was du geleistet hast, sondern am Ende wird Gott dich ganz fertig machen. Am Ende, wenn wir einmal vor ihm stehen, gibt es keinen Kampf mehr. Da gibt es Reinheit und Sieg. Und Römer 7 spricht genau davon, das ist nämlich das Spannende, oder? Er sagt auf der einen Seite, ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist in dem Tod verfallen. Nochmal, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Er merkt, wie dieser Kampf aussichtslos ist. Ein Kampf, den er selbst nicht gewinnen kann. Und deswegen sagt er, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Er sagt eben nicht gerade, ja, du musst dir mehr Mühe geben. Du musst mehr beten, mehr Bibel lesen. Mehr Gesetze befolgen. Er sagt, ist denn niemand, der mir helfen kann? Weil ich kann mir nicht helfen. Und dann sagt er, doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und da kommt das Evangelium in diesen Versen. Denn da sagt Paulus auf einmal, Jesus, der kann mir helfen. Der macht mich frei. Der gibt mir Kraft. Er ist es. C.S. Lewis hat mal gesagt, C.S. Lewis hat gesagt, wenn du nach dir selbst suchst, wirst du dein wahres Selbst nie finden. Aber wenn du Jesus suchst, wird dir dein neues Ich zeigen, sinngemäß. Wer sein wahres Ich immer bei sich selber sucht, der wird es nicht finden. Wer aber Jesus sucht, dem wird Jesus ein neues Ich zeigen. Und ich lade euch ein, darüber nachzudenken. Wo kämpft ihr mit solchen Schweinehunden und macht sie vielleicht sogar noch stark, indem ihr immer darüber nachdenkt und auf sie Acht gebt? Und wo gebt ihr diesem Adler Raum? Wo wendet ihr euch Jesus zu und sagt, danke Jesus, dass du meine Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit und Liebe, nach Kraft und Geduld, dass du die schon lange gestillt hast. Danke, dass ich meine Anerkennung bei dir holen darf. Und es eigentlich ganz egal ist, was die anderen über mich denken. Danke, dass ich nicht davon abhängig bin, wie erfolgreich ich bin, sondern dass ich davon abhängig bin, dass du mich liebst und dass du mich beschenkst. Bellst du noch oder fliegst du schon? In dem Kleingruppenmaterial oder auch zur persönlichen Vertiefung, das werde ich euch wieder per E-Mail schicken, bekommt ihr Anregungen, darüber nachzudenken. Vielleicht helfen euch die Bilder, vielleicht helfen euch die Gedanken, vielleicht hilft euch die Geschichte von Jekyll and Hyde, vielleicht der Gedanke, dass wir einen Kampf kämpfen, den wir nicht verlieren können. Wenn wir das tun, was Paulus sagt, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Ich will beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht einfach unfertig lässt und dass du uns nicht einfach auch nur einen Trost gibst. Und nicht auch nur vergibst, sondern dass du uns verändern möchtest. Dass du mit deiner Kraft in uns hineinkommst und Dinge auf den Kopf stellst. Dass du Verletzungen heilst. Dass du Einsamkeit veränderst. Dass du uns Aufmerksamkeit schenkst. Dass du uns liebst. Dass du Frieden machst mit uns. Dass du Geduld hast mit uns. Dass du Freude hast an uns. Und ich sehne mich danach, Heiliger Geist, dass du in meinem Leben und in unserem Leben diese Veränderung vollziehst. Dass du mit deiner Kraft hineinkommst. Und dass wir erleben, wie du, Heiliger Geist, uns neu machst und diese neue Schöpfung in uns wächst. Amen.